Ich weiß auch, in früheren Zeiten, wir sind so ein bisschen nostalgisch, war das immer ein Riesen-Event, wenn ein G7 oder damals noch ein G8-Gipfel stattfand. Jetzt hatte ich doch das Gefühl, der G7-Gipfel im englischen Cornwall ist so ein bisschen durchgerutscht, oder war ich einfach unaufmerksam, Herr Lochthofen?
Ach, das ist das Schöne an diesem Gipfel gewesen, dass man ihn gar nicht so aufgeregt verfolgt hat. Das war ja in der Vergangenheit mit Donald Trump anders. Das war ja jedes Mal Chaos und hinterher wusste man nicht, waren die wirklich zusammen oder hat er Schnaps getrunken. Es kamen die Twitter hinterher geflogen, die genau das Gegenteil von dem behaupteten. Es wurden keine Schlusserklärungen gemeinsam verabschiedet. Also es ist schon für alle, sage ich mal, sehr erleichternd gewesen, ein Stückchen Normalität zurückzubekommen an dieser Stelle.
Interessant ist, was Sie gerade sagen, Abschlusserklärung, die Chinesen haben schon reagiert, weil da waren die Chinesen nicht so amüsiert, denn die Gruppe, also die G7, warf Peking unfaire Handelspraktiken, die Unterdrückung der Uiguren, die Abschaffung der Demokratie in Hongkong und eine aggressive Politik gegenüber den asiatischen Nachbarn vor. Da hat man ja ziemlich eindeutig gesprochen und wusste wahrscheinlich auch schon, dass die Chinesen entsprechend reagieren werden.
Naja, das ist das eine, also das, was auf der politisch-diplomatischen Ebene läuft. Auf der anderen, wir verfolgen das seit vielen Jahren, rückt China einfach an dem Punkt in der Weltgeschichte, wo es eigentlich hingehört. Das ist die größte Nation, es ist die größte Population. Und es war ja nur unsere verzerrte europäische und amerikanische Sicht in der Vergangenheit und die Art und Weise, wie man China vor allem im 18., 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert behandelt hat. Also man hat ja wirklich dieses Land in einen schrecklichen Zustand versetzt, kollektiv. Alle sind am Raub beteiligt gewesen, selbst die Deutschen, auf grausamste Weise ja nicht nur in Namibia, sondern auch in China auf den Plan getreten. Die Chinesen kehren jetzt zurück, weil sie einfach historisch auch, sage ich mal, an dieser Stelle sehr innovativ waren. Viele Erfindungen, die wir im frühen Jahrhunderten genossen haben, kommen aus China. Das heißt also, das ist ein verzweifelter Versuch des Westens, sage ich mal, einen neuen Konkurrenten an dieser Stelle, der berechtigte Ansprüche hat, zurückzuweisen. Das Dilemma ist, man hat gehofft, dass einfach die wirtschaftliche Entwicklung, also der Kapitalismus, der in seiner Urform dort jetzt existiert, dass das auch zu politischen Veränderungen führt und man sie, das Autokrate etwas abstreift. Das ist nicht passiert. Und jetzt steht man vor dem Dilemma, wie kann man sie irgendwie einhegen, ohne sozusagen eigene Nachteile zu groß zu machen, denn die Bedeutung der chinesischen Wirtschaft zum Beispiel für Deutschland ist phänomenal. Da kommen wir gar nicht drum herum. Wir haben nur wenige Möglichkeiten, auf die Eindruck zu machen. Und insofern sage ich mal, ist es mehr ein Akt der Verzweiflung als der aktiven Art, Politik zu machen.
Unser ehemaliger Außenminister Sigmar Gabriel bezeichnete deswegen diesen oder hat den Begriff Frenemy geprägt, weil sie ja von ihm ist, eine Mischform aus Friends und Enemy gegenüber China, dass genau so ein bisschen diese Doppelzüngigkeit da zum Ausdruck kommt. Auf der einen Seite gibt es eben die wirtschaftliche Wahrheit, da ist es ein Freund, und dann gibt es sozusagen die moralische Wahrheit der Menschenrechte, da ist es eher ein Feind. Und dieses Dilemma wird uns wahrscheinlich immer wieder begegnen.
Naja, wir haben ja bei den Gesprächen gemerkt, die Amerikaner dringen sehr darauf, weil sie um ihre Spitzenposition bangen. Donald Trump hat ja vieles dafür getan, dass die Amerikaner den Abstieg beschleunigt begangen sind. Inzwischen schauen sich an, schauen die Scherben an und versuchen irgendwie den Westen hinter sich zu positionieren. Aber die Bereitschaft, sich da einfach einreihen zu lassen, ist nicht so groß. Wir sehen ja, dass zum Beispiel auch Angela Merkel sehr stark dagegen gehalten hat und einfach auch aus der pragmatischen Sicht auf die Realitäten. Das heißt, wenn sie Autos verkaufen wollen und produzieren wollen, das ist für Deutschland ein ganz wichtiger Wirtschaftsfaktor, da müssen sie an erster Linie an China denken und nicht an erster Linie an Amerika. Das heißt, die Realitäten haben sich schon verändert. Wie wir das trotzdem hinkriegen, dass die Welt ruhiger und entspannter wird, das ist natürlich hier das große Thema. Die Chinesen sind aber sehr gewillt, sozusagen ungeachtet aller Hindernisse, die man ihnen noch in den Weg rückt, auf die Nummer eins, auf die Position rauszurücken. Das ist etwas, was, da haben wir keine Antwort darauf. Und im Augenblick sind das eher verzweifelte Gesten, als dass da real tatsächlich was passiert.
Aber es ist doch generell nicht verkehrt, mal an die Menschenrechte ab und zu denken, öffentlich.
Vollkommen richtig. Es ist eben halt enttäuschend für den Westen, dass die Dinge anders gelaufen sind, als man sie sich in der Theorie vorgestellt hat. In Europa hat das ja geklappt, also der Warschauer Pakt ist damals zusammengebrochen, die Sowjetunion ist zusammengebrochen und man hat zumindest einen Teil Europas anders gestalten können. Das ist in China nicht der Fall. Es ist ja auch eine Illusion hier zu behaupten, der berühmte Satz, dass der Kommunismus sozusagen gescheitert ist, ist natürlich Unsinn. Wir hatten Kommunismus ja nicht, wir hatten Stalinismus und der ist in China nach wie vor präsent. Die größte politische Kraft dieser Zeit ist eine 80 Millionen zählende kommunistische Partei der Chinesen. Natürlich entscheiden die Mitglieder nichts, aber das Ganze ist so organisiert. Kapitalismus und Stalinismus kombiniert ist sehr erfolgreich und das ist für uns ein Dilemma. Wir finden da keine Antwort darauf und die Autokraten scheinen durch diese Entwicklung insgesamt, siehe auch Russland, gestärkt zu sein. Also der Westen hat zu tun an dieser Stelle und wir merken ja auch bei der Modernisierung unserer Wirtschaft jetzt nach dieser harten Zeit der Pandemie, dass wir sehr stark auf China angewiesen sind, allein schon bei den neuen Standards, wenn es um Internet geht. Ohne Chinesen werden wir es nicht hinkriegen und diese Erkenntnis schmerzt.
Und damit müssen sich auch die Grünen befassen, befassen sich auch schon damit, denn wenn sie mal Regierungsverantwortung in irgendeiner Form tragen, werden sie genau auch mit diesem Dilemma, mit diesem Zwiespalt umgehen müssen. Es gab nun den Grünen-Parteitag in Berlin. Annalena Baerbock hat eine Rede gehalten. Es wurde eine Art Kanzlerin-Antrittsrede erwartet und viele, zumindest Kommentatoren, waren enttäuscht. Ich habe die Rede nicht im Original gehört, muss ich sagen. Haben Sie sie teilweise zumindest gehört, Herr Lochthofen?
Ich habe zum Teil im Internet die verfolgt, aber nun sage ich erstmal, ich habe so viele Reden in meinem Leben schon hören müssen dürfen wollen, dass ich das alles relativ entspannt aus der Ferne mir.
Also Sie nicht bevor Begeisterung aus den Latschen gekippt, um es mal so zu sagen.
Ja, das ist einfach, sage ich mal, auch für Nachrichtenfreak natürlich schon immer etwas, aber mehr ist es nicht an dieser Stelle. Da werden noch eine ganze Reihe Reden folgen. Es war interessant, nach diesen Tiefschlägen, die sie jetzt in den letzten Wochen einstecken musste, die aus meiner Sicht alle banal sind, weil es ist nicht wirklich was passiert, aber die Mühle, durch die sie gedreht worden ist, die ist schon bemerkenswert und sie hat sich eigentlich munter und kampfeslustig präsentiert. Das zeigt ja doch, dass sie Steherqualitäten hat. Klar gibt es immer Diskussionen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen privat ist, kann sie es nicht. Aber ich kann mich an die Geschichten auch damals mit Angela Merkel erinnern. Ich saß in einer ARD-Runde mit Herbert Prantl, also dem Kolumnisten der Süddeutschen Zeitung, und der war so hitzig und im Gespräch mit mir so voller Widerspruch. Und am Ende versteifte er sich auf die These, sie wird nie Kanzlerin, die Merkel. Und ich habe dagegen gehalten, ganz ruhig, sie wird nicht nur Kanzlerin, vermutlich wird sie sogar länger Kanzlerin als Helmut Kohl, weil sie einfach ganz andere Techniken beherrscht, mit denen man sich durchsetzen kann im Westen. Und siehe da, wenn die Gespräche lange dauern zwischen den Grünen und den Schwarzen im Herbst, kann sogar passieren, das tritt so ein, dass sie länger als Kohl Kanzlerin ist, weil sie dann noch die Übergangszeit managen muss. Also ich würde sagen, ja, das Mädchen muss noch viel, die junge Frau muss noch viel dazulernen. Sie ist sehr frisch, sie ist sehr energisch, sie ist sehr konzentriert, das ist schon mal ganz gut. Und wir werden sehen. Ich bin ja sowieso ein Habeck-Anhänger gewesen, also für mich ist das...
Der soll auch die bessere Rede gehalten haben auf dem Parteitag. Ich habe es aber auch nicht gehört, muss ich sagen.
Ja, er ist ja viel entspannter, er ist in einer schöneren Situation. Er kann jetzt abwarten, was da passiert und ob sie das wirklich so durchsteht. Aber ich glaube, die hat schon den richtigen Biss. Insofern sage ich mal, okay, und interessant an dem Parteitag ist natürlich, dass die zum Teil berechtigten, viel extremeren Vorschläge. Den Klimaschutz kriegen wir mit dem Tempo, mit dem wir jetzt gerade vorgehen in der Welt, nicht wirklich gerettet. Dass die abgeschmettert worden sind, weil einfach natürlich so etwas nur funktioniert, wenn die Menschen das mitmachen. Und ich glaube, wenn ich die letzten Wochen richtig analysiere, war es nicht das Thema, welche Biografie Frau Baerbock hat und ob sie da ein bisschen dazu geschönt hat. Wer tut das nicht? Mal schauen Sie die ganzen Ostbiografien an, sind alle geschönt. Weil natürlich in der DDR ein ganz anderes Leben war. Aber an dieser Stelle war die Frage, sag ich mal, wie kriegen wir das Mitwirken der Menschen mit? Und ich glaube, allein die Andeutung, dass Benzin 15, 16 Cent teurer werden könnte aufgrund dieser Politik, hat dazu geführt, dass einfach die Umfragen abgestürzt sind. Das ist eben ganz konkret, so ist Politik.
Beim Auto hört der Spaß bei den Deutschen auf, das kann man immer mal so sagen, da muss man immer ganz genau aufpassen. Eine weitere Meldung war, unsere Justizministerin Lamprecht fordert eine Überprüfung der Maskenpflicht, also es geht so an die einzelnen Bundesländer, wie verhältnismäßig das ist, also braucht es noch die Maskenpflicht. Ich habe beim Lesen dieser Meldung so gedacht, naja, also ich glaube, dass die Leute inzwischen das eigentlich einigermaßen akzeptiert haben, Hauptsache sie können jetzt wieder in die Gaststätten gehen und für mich war das eigentlich so ein Schritt zu weit. Ich weiß nicht, wie Sie das bewerten, diese Aussage, diesen Vorschlag.
Wenn Sie durch die Erfurter Innenstadt gegangen sind am Wochenende, dann werden Sie sagen, Aufruf einer Ministerin, die machen das einfach nicht mehr. Natürlich im Geschäft, weil die Geschäftsbesitzer noch, sage ich mal, vorsichtig sind, ist das noch der Fall. Ich glaube, es ist zu schnell. Ich glaube, im Augenblick bereiten wir aktiv alle gemeinsam zusammen die vierte Welle vor. Die wird anders sein, weil die Älteren betrifft es dann vielleicht nicht mehr so stark, weil bis auf ein paar sehr unvernünftige lassen sich doch die meisten Älteren impfen. Aber es wird zum Teil auch sehr heftig Jüngere treffen. Das ist ja klar bei so einer Geschichte. Also insofern sage ich mal, es ist richtig, dass man den Menschen immer wieder sagt, okay, das ist nicht endlos, die ganze Sache. Aber Vorsicht wäre angeraten und ich glaube, es hindert uns ja keiner im Privaten, ganz persönlich vorsichtig zu bleiben. Insofern sage ich mal, glaube ich schon, dass man im Flugzeug, da wo es eng ist, tatsächlich Maske aufsetzen sollte und nicht zu schnell die ganzen Dinge forciert.
Also Sie bleiben auch, gehören weiterhin dem Team Vorsicht an, was ja auch angepasst ist.
Ich hoffe ja sogar, dass wenn alles vorbei ist, weil falls man diesen seligen Zustand irgendwann erreichen, dass viele Menschen erstmal vorsichtiger sind, dass dieses auf die Pelle rücken, was vorher üblich war, ein bisschen abnimmt. Ich sehe jetzt schon immer mit Ärger, wenn zum Teil Leute sich über den Tresen hängen und da fast reinhusten in die Auslage und so weiter. Es gibt ja viele, die keine Distanz halten können. Dass das ein bisschen zurückgeht und ich würde mal sagen, wenn es sich eine Grippewelle wieder an unserer bemächtigt, dass viele doch wie in Japan oder wie in China einfach einen Mundschutz wieder tragen, weil das in Deutschland auch nicht mehr ganz so ausnahmsweise geschehen wird. Das heißt, man fällt dann nicht mehr auf, wenn man vielleicht einen Mundschutz hat. Das würde mich schon freuen, wenn das hängen bleiben würde.
Ein Land, was da vorbildlich war beim Impfen zumindest und schnell vorangekommen ist, ist Israel. Und Israel ist auch politisch ganz interessant, dass jetzt wirklich eine neue Regierung gebildet wurde. Aber wenn man das so liest, also Benjamin Netanyahu ist jetzt nicht mehr Ministerpräsident nach 12 Jahren. Das ist jetzt, müssen wir uns den Namen mal merken, Naftali Bennett von der ultrarechten Yamina-Partei. Insgesamt besteht die Koalition aus 8 Parteien, vom rechten bis zum linken Spektrum. Und es gibt jetzt sogar auch einen arabischen Parteimitglied. Wie ist das jetzt nun zu bewerten? Also ist es erstmal positiv, dass auch eine arabische Partei da mit drin ist? Oder ist es eher negativ, dass wir auch die Ultrarechten da mit drin haben? Das ist ja nun
eine höchst wackelige Angelegenheit. Netanyahu hat ja mit eiserner Miene hinter der Maske das Ganze beobachtet und mit 71 Jahren sieht er nicht so aus, als ob er sich von der Bildfläche verabschieden möchte. Es ist ja seine zweite Amtsperiode von 12 Jahren gewesen. Er war ja schon vorher mal dran. Er hat ja sehr aktiv das, was Peres damals und Rabin vor allem, Friedensimpulsen gegeben hat, zerstört. Also im Prinzip ist da jemand, der an keinerlei Frieden und an keinerlei Lösung mit den Palästinensern interessiert war. Dass jetzt die Ultranationalisten auch in dieser Partei sind, zeigt nur einfach, dass sie den Netanyahu satt haben. Ob sie miteinander wirklich die nötigen Jahre durchhalten und ob nicht dann, wenn die Macht übergehen soll, an den Gemäßigten die Nationalisten ausscheren. Das kann jetzt noch niemand sagen. Wir schauen uns das mal an, aber auf der anderen Seite haben wir immer wieder Situationen gehabt, hier in Europa, bei uns und auch woanders, dass eine Stimme Mehrheit die Leute zum Teil sehr stark diszipliniert. Da kann man nicht so wackeln wie bei größeren Stimmenüberhang, weil einfach da die Leute meinen, sich das Recht rausnehmen zu können. Da stimme ich mit, da stimme ich nicht mit. Das heißt also, es ist ein Experiment, dessen Ausgang wirklich im Augenblick niemand vorhersagen kann. Reicht diese Klammer Netanyahu weg, dass diese Parteien miteinander auskommen? Andererseits, wir steuern ja auch langsam bei uns hier in Europa, in den Niederlanden ist es ja schon so und bei uns auch zunehmend auf eine Zersplitterung der Parteienlandschaft. Und ich glaube, die zeigt sich auch in Israel ganz deutlich, wie schlecht das ist. Man hat 4 Wahlen innerhalb von 2 Jahren gehabt, eine fünfte steht fast wieder an. Das heißt also, es ist nicht sinnvoll, was hier im Augenblick passiert, wenn traditionelle große politische Blöcke zerfallen und immer kleiner die ganzen Einheiten werden, sodass dann am Ende 2, 3 Leute irgendwie entscheiden können, was im ganzen Land passiert. Also insofern sollten wir auch daraus lernen.
Blöcke, die zerfallen, Parteien politisch gesehen, das ist eigentlich ein ganz interessanter Übergang, um nach Thüringen zu kommen, um sich da umzuschauen. Wir hatten mal wirklich Landtage, wo nur 3 Parteien drin saßen. Jetzt sind wir aktuell, glaube ich, bei 6 Parteien. Und natürlich bereitet sich hier vor auf die Bundestagswahl in Thüringen, aber auch auf die Landtagswahlen. Und jetzt sind auch FDP und CDU nachgezogen zur Erinnerung. Das muss man immer wieder auch sagen. Es gab ja mal den 5. Februar 2020, als mit den Stimmen von AfD, CDU und FDP gemeinsam ein gewisser Thomas Kemmerich von der FDP zum Ministerpräsidenten gewählt wurde. Ich sage es deswegen, weil es wirkt immer so, das wissen wir ja. Aber Herr Lochthofen, wir haben es auch schon gesagt, wir werden gleich konkret drüber reden, wenn man jetzt hört, dass Thomas Kemmerich hier in Thüringen wieder zum Landeschef Thomas gewählt worden ist.
Thomas Kemmerich heißt neuerdings, habe ich gehört.
Ja. Wie, wie?
Thomas L. Kemmerich.
Ja, ja, für Leonard steht das, das hat er mal verraten. Ja. Thomas L. Kemmerich klingt natürlich...
Das ist immer bedeutender, ich kenne das noch von Möllemann, der war dann auch plötzlich mit dem Buchstaben versehen. Da haben sich alle amüsiert darüber, aber... ja, wir wissen, wie es ausgegangen ist.
Vielleicht steht das L für den neuen Kemmerich, ja, für den Runderneuerten. Er ist auf jeden Fall zum Landeschef der FDP gewählt worden. Und da fragt man sich so, vergessen die Menschen einfach alles so schnell? Geht es nur um Machterhalt oder was ist das, was da passiert ist?
Naja, man muss die FDP ein bisschen, ja, sagen wir, mit Rückblick sehen. Sie waren aus dem Landtag verschwunden. Sie haben sich gestritten. Es war ja zum Teil sehr bizarre Auseinandersetzungen in den letzten 30 Jahren, die da in der FDP passiert sind. Sie hatten einen guten Start, sie waren in der Regierung mit in der ersten Legislaturperiode. Später verschwanden sie ganz von der Bildfläche. Und als der Kemmerich kam, hat er doch mit dazu beigetragen, dass die Partei sich einfach erstmal orientieren konnte neu. Und letztlich, wir haben ja dreimal gezählt, glaube ich, wenn wir viermal gezählt haben, wäre wieder ein neues Resultat rausgekommen, eher dann in den Landtag gekommen ist. Ja, das heißt also, es gibt viele in der FDP, zumindest die da ein bisschen aktiv sind, die der Meinung sind, ja, der Mann hat uns geholfen, das zu tun, und die hängen schon dran, weiterhin sozusagen im Landtag zu bleiben. Meine Überzeugung ist, dass das sogar das nächste Mal gelingen sollte. Im Gegenteil, also man wird sogar etwas stärker werden, nicht nur wegen dem allgemeinen Trend, weil im Bund auch die FDP ein leichtes Hoch hat. Nein, ich glaube, gerade der Umstand, dass er am rechten Rand sozusagen seine Verbündeten gefunden hatte bei der Wahl, wird ihm Stimmen zuweisen. Ein Teil derer, die von der CDU sich abkehren und nicht zur AfD gehen wollen, die werden die FDP wählen. Das war ja traditionell immer so. Es gab immer Leitstimmen für die FDP, wenn es eng wurde, wenn es darum ging, damals noch früher in der alten Bundesrepublik die SPD von der Macht fernzuhalten. Also ich vermute mal, dass eine ganze Reihe Leute, die sozusagen von der CDU sich abkehren, weil deren Zustand doch nicht ganz so rosig ist, dass man da eventuell zur FDP geht. Und da, die sammelt Kemmerich ein. Wo er immer noch Angst hat, ist natürlich, sich zum Spitzenkandidaten küren zu lassen. Das hätten die auch gestern gemacht. Aber die Bundespartei hat ja mehr oder weniger klar gesprochen. Für die wäre das ein Fauxpas sondergleichen, wenn er das wirklich täte. Sie hatten ja untersagt und gedroht, dass sie im Wahlkampf die FDP in Thüringen nicht unterstützen würde. Das ist immer noch ein Punkt, er lässt das offen, er laviert, er möchte gern, aber an dieser Stelle ist es nicht ganz einfach. Und jetzt jemanden zu benennen, das ist immer eine Gefahr, da wächst Konkurrenz heran und irgendwie schnell ist man plötzlich weg, wenn der es kann oder die es kann.
Interessant ist nur, dass das Gekuschel mit der AfD offenkundig vergessen ist. Sie haben gerade beschrieben, warum das Wahlverhalten dann so sein könnte, wie es vielleicht auch tatsächlich eintritt. Das Gleiche kann man auch bei der CDU in Thüringen feststellen. Da ist ein gewisser Christian Hirte, Landeschef, Spitzenkandidat für die Bundestagswahl nun geworden. Und zur Erinnerung an jenem 5. Februar 2020, als eben Thomas Kemmerich kurzzeitig mit den Stimmen der AfD und der CDU zum Ministerpräsidenten gewählt wurde, hat er noch Christian Hirte als damals Ostbeauftragter auch mit gratuliert, oder deswegen musste er dann zurücktreten. Aber auch das ist alles Schnee von gestern.
Ja, so schnelllebig ist Politik. Ich weiß nicht, ob das Schnee von gestern ist, denn die CDU ist nach wie vor in einem doch ziemlich gerufften Zustand. Schauen Sie, Herr Hirte hat 70% bekommen, das ist nicht gerade viel im Vergleich zu den Grünen, die ihre Annalena ja mit fast 100% gewählt haben, ist es ein ganz anderes Zeichen. Und wenn wir sehen, dass die Liste, die da aufgestellt wurde, auch wenn sie bei der CDU in der Vergangenheit keine Rolle spielte, weil die meisten Mandate oder die überwiegende Zahl im Direkt gewählt worden sind, Moring ist auf Platz 6 oder 7 gelandet. Das heißt, diese Partei ist nach wie vor zerrissen. Sie zieht nicht an einem Strang. Und solche zerstrittenen Truppen werden nicht gewählt. Das heißt also, die Wahrscheinlichkeit, dass man für diese ganze Hin und Her und oben und drunter und wie auch immer noch einmal die Quittung bekommen bei der nächsten Wahl, ist relativ hoch nach wie vor, obwohl möglicherweise nach Sachsen-Anhalt die CDU insgesamt sich stabilisiert hat. Das wird in Thüringen nicht unbedingt der Fall sein. Und wenn wir den Spitzenmann jetzt sehen, also gut, richtig was reißen tut er ja nicht, also auch vom Typ her nicht. Das heißt, an dieser Stelle braucht es schon mehr Kreativität. Und insofern sage ich mal, die Lage der CDU ist nach wie vor nicht rosig.
Sie haben gerade Mike Moore angesprochen, Listenplatz 6. Ist es jetzt für die, die jetzt nicht so drinstecken, ist es jetzt gut oder ist es jetzt schlecht?
Das ist natürlich schlecht, weil ein deutliches Zeichen, da wird jemand abgestraft, der normalerweise über viele Jahre hinweg von der Spitze her diese Partei geführt hat. Der Listenplatz 6 ist ja nur dadurch gekommen, dass Herr Maaßen in Südthüringen sich nicht hat aufstellen lassen. Das wäre 7 gewesen. Den hätte man mit Sicherheit in Südthüringen sozusagen bessere Stimmen gegeben und es hätte ja natürlich einen weiteren Eklat produziert. Der Mann, aus welchen Gründen auch immer, sind es taktische Überlegungen, ist nicht gekommen zu diesem Parteitag. Das hat Herrn Hirte die Sache etwas leichter gemacht, aber ich glaube, grundsätzlich ist das Thema ja nicht vorbei an dieser Stelle. Und das Liebäugeln mit der AfD wird auch eine Rolle spielen, denn ich vermute mal, wenn wir die letzten Umfragen sehen, da in Südthüringen hat die SPD die Chance, ihren Mann zu positionieren, falls das so bleibt, wie es ist. Also wird die AfD erst recht überlegen, ob sie nicht im entscheidenden Augenblick den eigenen Mann zurückzieht und Maaßen mitwählt. Und schon hätte wieder die CDU insgesamt und die CDU in Thüringen ein besonderes Problem. Denn Herr Maaßen wird die Wahl annehmen, egal wer ihn wählt.
Also es bleibt nach wie vor die Frage für die CDU, wie hältst du es mit der AfD? Also eine ganz klare Abgrenzung.
Ja, wir haben das ja in Sachsen-Anhalt gehabt, da hat sich Haseloff durchgesetzt. Wir waren ja alle etwas verwundert, also designierter Nachfolger und Kronprinz Stahlknecht hatte ja sogar von einer Minderheitsregierung geschwärmt und die hätte ja klar zur Folge gehabt, dass die AfD sie gestützt hätte. Das wären ja die Stimmen, die man gebraucht hätte bei Entscheidungen. Das heißt also, in der CDU gibt es nach wie vor, speziell im Osten, doch eine relativ große Gruppe und auch in der Thüringer CDU, das ist ja offen, mindestens die Hälfte der Abgeordneten, die eigentlich kein Problem darin sehen, mit der AfD zusammenzuwirken und durchaus sie nicht nur als rechtsradikale Partei betrachten, sondern ja, dem Werbeslogan dieser AfD auf den Leim gehen, dass sie eine bürgerliche Partei ist. Seit wann ist rechtsradikal bürgerlich?
Das wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen. Das heißt nicht uns als Kommentatoren, aber die CDU wird es sozusagen weiter beschäftigen, je nachdem, wo sie beheimatet ist, ob in Thüringen oder Baden-Württemberg. Da gibt es sicher unterschiedliche Strategien. Wir werden es weiter beobachten. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Woche. Es wird heiß, Herr Lochthofen. Darauf müssen wir uns einstellen, aber das ist ja auch was Schönes am Ende.
Na,
nochmal
wir schauen
das Gespräch.
Mal auf die Prognosen nur genau eintreffen, aber es wäre schon mal ganz gut, glaube ich mal. Die Leute haben es verdient und nach dieser langen, düsteren Zeit, das ist ein bisschen fröhlicher. Aber wie gesagt, ich habe die Befürchtung, wir übertreiben es wieder, wie es letztes Jahr schon war.
Vielleicht überraschen uns auch die Menschen noch. Wir schauen mal.
Das sollte man, diesen Optimismus sollte man nicht verlieren.
Bis nächsten Montag, Herr Lochthofen.
Jawohl, schöne Woche. Tschüss.
Tschüss.